und Schwestern im Herrn, das Evangelium von den Emmaus-Jüngern, das wir ja an jedem Ostermontag hören, gehört zu den sympathischen Texten. Es ist eine schöne Geschichte, so voller Überraschungen und dann dieses schöne Ende. Es beginnt so traurig und so niedergeschlagen und deprimierend und dann am Ende das Happy End, wenn ich es mal so platt eben sagen darf. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, damit darf man sich natürlich nicht zufrieden geben. Dass man sich nicht einfach mit dem Hören des Wortes Gottes so zufrieden geben darf, ist überhaupt eine Lehre des Emmaus-Jünger-Evangeliums. Zunächst einmal ist da auch noch dieses Wegemotiv, das wir ja so gerne gebrauchen. Die Jünger, so könnte man sagen, die dann aufgebrochen sind, sie auf den Weg gemacht haben. Und Jesus war immer mit ihnen gegangen. Diese Schmus, die können Sie ja heute dauernd hören. Vermutlich ist das irgendwie auch inspiriert durch gerade dieses Evangelium. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, nee, also so selektiv kann ich nicht mit der Heiligen Schrift umgehen und das ganze Ding noch so drehen. Diese Bruchstücke, diese Fragmente, die ich dann so herauslese, weil sie mir gefallen und sie dann so koordiniere, wie das mir dann einfach sympathisch und wohlgefällig ist. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Situation ist die, dass die Emmaus-Jünger ja offenbar zu dem Jüngerkreis des Herrn gehörten, zu seinen irdischen Lebzeiten. Und es wird dann auch von ihnen selbst im Evangelium gesagt, wir haben gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Wovon denn erlösen werde? Ja, wahrscheinlich von der römischen Herrschaft. Sie haben an einen irdischen Messias geglaubt. Und jetzt ist dieser irdische Messias auf grausame Weise, auf beschämende Weise auch noch gekreuzigt worden und gestorben. Da ist natürlich die ganze Hoffnung dieser Jünger zusammengebrochen. Das, was übrig geblieben ist, das war dann eben nur noch Hoffnungslosigkeit, Finsternis und vielleicht sogar schon beinahe Verzweiflung. Diese Fünkchen Hoffnung scheint dann noch einmal aufgeflackert zu sein, als die Frauen gekommen sind vom Grab und gesagt haben, das Grab ist leer. Und der Engel hat gesagt, er sei auferstanden. Da ist dann noch einmal auch die Erinnerung wahrscheinlich gekommen, dass er irgendwann da schon mal von seiner Auferstehung gesprochen hat am dritten Tage, nämlich in den Leidensankündigungen. Ganz genau in den Evangelien. Aber sie sagen, da ist offenbar auch nichts dran, denn es hat ihn ja niemand gesehen. Auch da die Vorstellung, dass alles nach irdischen Vorstellungen eben sich verhalten muss und vor sich gehen muss. Und jetzt gehen sie eben völlig deprimiert nach Hause. Und da tritt nun der Auferstandene zu ihnen. Sie erkennen ihn nicht. Das ist ja zunächst einmal schon verwunderlich. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Sie kannten doch den Herrn zu seinen irdischen Lebzeiten. Jetzt tritt er zu ihnen als der Auferstandene und sie kennen ihn nicht. Völlig fremd. Was bedeutet denn das? Das bedeutet nichts weniger, als dass sie ihn auch zu seinen irdischen Lebzeiten nicht gekannt haben. Dass sie ihn völlig unbekannt war. Dass sie ihn von ihm nur ein äußerliches Bild hatten, von seiner äußeren Gestalt, wie groß er war, wie dick er war, was er für eine Haarfarbe hatte und was weiß ich sonst noch für körperliche Merkmale. Alles äußerlich. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich kenne eine andere Person doch nicht, und das meinen ja auch unsere Leute, wenn ich sie nur sozusagen von außen her, von ihrer äußeren Statur her wieder erkenne. Aufgrund meiner Erinnerung, weil ich sie schon einmal gesehen habe. Und jetzt offenbart sich der Herr noch nicht. Auch das ist ja bemerkenswert. Er sagt nicht, er guckt doch mal hier und hier und hier. Er hätte es auch gar nicht sagen können. Stattdessen fragt er sie, worüber redet ihr denn? Warum seid ihr denn so deprimiert? Bist du der einzige Fremde, der da rumläuft und nicht weiß, was sich da in diesen Tagen hier in Jerusalem ereignet hat? Wieso denn? Was denn? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, können Sie diese Rückfrage des Herrn verstehen? Man könnte psychologisch deuten, ne? Das macht man ja heute in der Kirche gerne, denn da scheint man sich ja als psychologisch kompetent zu erweisen. Das würde dann etwa heißen, psychologisch gewendet, lass die mal ausreden, ihre ganze Not aussprechen und was sie so bedrängt und was sie so besetzt hält und so weiter und so weiter. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es geht nicht um Psychologie. Wenn der Herr sagt, was ist denn passiert, dann insistiert er auf etwas ganz anderes. Er will ihre Deutung sozusagen dieser Ereignisse hören. Er will hören, was sie denn wirklich davon verstanden haben, von diesen Ereignissen. Oder ob sie das nur zur Kenntnis nehmen, am Karfreitag haben sie ihn gekreuzigt, um 3 Uhr ist er gestorben, dann haben sie ihn begraben und jetzt ist das Grab leer. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, woraus wird das deutlich, dass der Herr wissen will, was sie und ob sie überhaupt etwas begriffen haben von diesen Ereignissen, außer dass sie Ereignisse erfahren haben, die sie in jeder Zeitung hätten nachlesen können. Das wird deutlich, dass er jetzt beginnt, die Schrift ihnen auszulegen. Alles, was in der Heiligen Schrift von Mose über die Propheten über ihn geschrieben steht. Das ist doch das Entscheidende. Damit wird schon einmal gesagt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dass die Schriften des Alten Testamentes alle hinweisen auf Christus, dass die prophetischen Botschaften des Alten Testamentes hinweisen auf Christus, dass sie sozusagen alles, das Prophetentum und das Gesetz des Alten Testamentes zuspitzt und verwirklicht und erfüllt in Jesus Christus. Mehr noch, in seinem Leiden und Sterben und seiner Auferstehung. Wo wird denn das ganz deutlich im Evangelium, nicht im heutigen, bei der Verklärung auf Tabor? Bei der Verklärung auf Tabor, was passiert denn da? Ja, der Herr, der nimmt auf den Tabor den Petrus und den Jakobus und den Johannes mit und er erscheint in einem ganz hellen Licht und neben ihm Mose und Elia. Also die Säulen, Repräsentanten des alttestamentlichen Gesetzes, nämlich Mose, und des alttestamentlichen Prophetentums Elia, auch wenn Elia kein Schriftprophet war. Und worüber unterhalten sie sich? Sie müssen es verstehen wieder, sie müssen die Heilige Schrift kompakt im Kopf haben und müssen da die Fäden, Längs- und Querverbindungen einfach ziehen können. Worüber unterhalten sie sich denn auf Tabor? Über sein Leiden und sein Sterben und seine Auferstehung. Darüber unterhalten sie sich. Und so versucht jetzt der Herr, ihnen die Schriften des Alten Testamentes, Gesetz und Propheten sozusagen zu entschlüsseln. Das haben die sich alles irgendwie auch angehört, aber das waren nur Worte. Das war eigentlich kaum mehr als Schall und Rauch, was sie da wirklich vernommen haben. Und jetzt spricht der Herr mühsam dieses Alte Testament in seiner Bedeutung für sie auf. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was ist da für eine wichtige Lehre enthalten? Die ganz wichtige Lehre, die, dass es uns zwangsläufig so ergehen muss wie den Emmaus-Jüngern, wenn wir die Heilige Schrift in ihrer Bedeutung nicht kennen. Solange wir nur Geschichten kennen, schön, das ist auch ein erster Schritt, aber dann habe ich die Bedeutung noch nicht. Dann habe ich den Inhalt noch nicht. Dann habe ich die Botschaft dessen überhaupt noch nicht verstanden. Dann höre ich da diese Geschichte, oh, das steht da in der Dings, ist alles ganz nett und wenn man das so hört und das hört man sich dann an und dann weiter, weil man ja damit nichts anfangen kann. Und das ist eben auch, meine ich, die Situation der katholischen Kirche und irgendwo auch, fast hätte ich gesagt, sogar ihre Tragödie. Man hat im Grunde genommen das Wort Gottes mehr oder weniger beiseite geschoben. Das ist kein Vorwurf und keine Anklage. Denn für die Aufschlüsselung des Wortes Gottes, um seine Bedeutung auch zu verkünden, sind die amtlichen Verkünder verantwortlich. Deren Pflicht ist, das geht natürlich nicht in 7 Minuten, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Das muss man natürlich auch sagen, selbstverständlich. Was passiert dann als Folge, wenn wir die Heilige Schrift sozusagen beiseite legen? Zunächst einmal, wir entfernen uns oder wir kommen erst gar nicht zu der Quelle. Wir kommen erst gar nicht zu der Quelle. Zu der Quelle des lebendigen Wassers. Und was ist auch in der katholischen Kirche an die Stelle der Heiligen Schrift getreten? Der Katechismus einerseits, Nicht, dass da etwas Falsches drinsteht. Nicht, dass man das nicht wissen sollte. Oh ja, das ist wichtig, aber das sind alles zunächst mal abstrakte Lehrsätze, liebe Brüder und Schwestern. Da komme ich in der Bedeutung auch noch nicht viel weiter. Und was ist an die zweite Ersatzform für das Wort Gottes? Das Kirchenrecht. Das darfst du und das darfst du nicht und das musst du. Und so muss es sein und so darf es nicht sein. Auch alles richtig, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Aber es ist dann losgelöst von der Quelle. Das verselbstständigt sich dann oder wir verselbstständigen es dann. Und dann ergänzen wir alles Mögliche dann mit unserem. Und dann kommen wir in die Situation wie die Emmaus-Jünger, die sich dann auch was zurechtgemacht haben und jetzt, ja, da gibt es so Reden, er wird am dritten Tage auferstehen, aber es sieht ihn ja keiner. Das Grab ist leer, aber er ist fort. Keine Leiche da, keine Person da. Niemandem begegnet, der ihn kennt. Das sind die Ersatzformen, in die wir dann hineinkommen, praktisch ohne es zu merken. Weil wir entwurzelt oder nie eingewurzelt waren in die Quelle, in das Wort Gottes. Und das ist genau das, woran der Herr jetzt diesen beiden gegenüber anknüpft. Er hat sie das aussprechen lassen, hat sie aussprechen lassen im Grunde genommen, dass sie nichts kapiert haben von allem und legt ihnen jetzt die Dinge aus. Und er tut das in einer Weise, dass sofort ihr Herz zustimmt. Brannte nicht unser Herz, als er uns die Schriften erklärte und auslegte. Das Herz brennt, das Herz hat es intuitiv begriffen, nicht theologisch, nicht vernunftmäßig, sondern intuitiv die Bedeutung des Wortes Gottes. Und wo ist der Erfolg? Zunächst stellt er sich nicht ein. Da ist das die eigene Vorstellung, vernünftige Vorstellung, logisches Denken, das ist mächtiger als das Drängen des Herzens, der Herzenserkenntnis. Sodass also die Vernunft und die eigenen Vorstellungen, von denen sie sich nicht lösen können, das ist nicht immer einfach, die wirken wie ein Deckel sozusagen, wie wenn sie auf einen Resonanzkörper die Hand drauflegen, sodass er nicht mehr resonieren kann, dass er nicht mehr schwingen kann, dass er keinen Klang mehr abgeben kann. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist eine wichtige Lehre. Wo ich von der Quelle des Wortes Gottes bin, treten dann Ersatzformen an die Stelle. Und das ist nicht wesentlich dann meine eigene Vorstellung. Und damit liege ich falsch. Der Herr schließt dann seine Katechese ab, als sie zu Hause angekommen sind in Emmaus. Es ist aber bei den Jüngern immer noch nichts passiert, außer diesem Herzen, das im Grunde genommen herausschreien will, was es erkannt, was möchte ich sagen, geschaut hat, auch in dem Fremden geschaut hat. Und sie laden ihn ein, bei ihnen zu übernachten. Bleibe bei uns, ist schon Abend geworden. Der Tag hat sich schon geneigt und der Herr geht mit und er bricht ihnen das Brot. Es ist das Gleiche, Verhalten das gleiche tun wie im Abendmahlsaal, das ja die Jünger wahrscheinlich gar nicht kennen, woran sie keine Erinnerung haben. Wahrscheinlich haben sie daran nicht teilgenommen. Aber in dieser Handlung offenbart sich jetzt sinnfällig das innerste Wesen des Fremden. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist ungeheuer wichtig. Zunächst einmal, es ist nicht entscheidend, wie der Herr ausgesehen hat zu seinen Lebzeiten. Es ist nicht so, dass es die Jünger damals vor 2000 Jahren die Gemeinschaft hatten, menschliche Gemeinschaft hat mit dem Herrn, dass es für die einfacher gewesen wäre zu glauben wie für uns heute. Denn im Glauben hätten sie ja sein Wesen erkennen können, aber sie beschränken sich auf die äußere Gestalt, auf die es nicht ankommt. Und in dem gebrochenen Brot, in der heiligen Eucharistie, erkennen sie sein Wesen, seine Hingegebenheit für uns, sein Zermahlensein und sein Martertsein für uns, sein Sühnetod, sein Sühneopfer für uns, das gegenwärtig wird in diesem Zermahlen, zum Mehl zermahlenen Körnern, aber als Eucharistie uns zusammenwachsen lassen soll zu der Einheit des einen mystischen Leibes Christi. Das kann nur das Herz erfassen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Denken wir nicht, ein Theologe sei uns gegenüber im Vorteil. Beileibe nicht. Das kann und ist oft genug ein Hindernis, so wie bei den Emmausjüngern auch, mit dem Verstand etwas und mit der Logik etwas beurteilen wollen, ob sowas sein kann oder ob sowas nicht sein kann. Und dann kommen sie nie in die Mitte. Dann kommen sie nie zum Wesentlichen. Dann kommen sie nie zu dem, was nur geschaut werden kann mit dem Herzen, aber nicht mit den Augen gesehen werden kann. Das ist ein wichtiger Unterschied. Und zugleich wird auch darin deutlich in der heiligen Eucharistie, in dieser Erkenntnis, dass ich ihn eben nur im Glauben erkennen kann und in diesem Schauen, dem geistigen Schauen durch mein Herz und mit meinem Herzen, er mir entzogen bleibt. Der Auferstandene ist uns anwesend in seiner Entzogenheit. Wo spielt denn das eine ganz praktische Rolle? Handkommunion. Was ich einem in die Hand gebe, hat er in der Hand. Ist ihm doch nicht mehr entzogen. Wird das gerne verfügen? Scheinbar jedenfalls. Das ist ihm in die Hand gegeben. Ist uns das eigentlich klar? Wie tief haben wir schon das Wesen der heiligen Eucharistie, des anwesenden, auferstandenen Herrn begriffen? Wie sehr haben wir das schon begriffen? Und Es bedarf der Schrift als Hintergrund und als Untergrund des Wortes Gottes, um dann auch begreifen zu können. Das Wesen des Auferstandenen wird geschaut durch die Augen des Herzens in der heiligen Eucharistie. Sonst habe ich nur ein abstraktes Verhältnis, ein Lehrverhältnis, ein Rechtsverhältnis zu ihm, aber kein Herzensverhältnis, kein persönliches Verhältnis. Das ist doch der Witz, auf den es ankommt. Mein ganz persönliches Herz, meine Herzensbeziehung zu dem eucharistischen Herrn. Aber diese bekomme ich nur durch die Eucharistie, nicht nur in der Heiligen Messe, sondern gerade auch in der eucharistischen Anbetung. Da wächst das persönliche Verhältnis zu ihm. Das Überlegen ist über alles nur Lehrhafte und über, auch wenn es noch so richtig ist, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es ist eben dann nur abstrakt und es ist eben auch nur verstandesmäßig und in den rechtlichen Kategorien schon erst recht. Und das sind ja viele Leute, die es ja ganz bestimmt gut meinen, die sich also wie Kinder an den Stäben eines Laufstelzens dann am Kirchenrecht festklammern, sich als Juristen gerieren und von allem keinen Schimmer haben. Und diese Schau des Wesens Christi in der Eucharistie als Herzensschau ist nicht beschränkt auf Theologen, nicht auf gescheite Leute beschränkt, sondern auf unbeschränkt für alle, die dem Herrn ihr Herz hinhalten, unabhängig von ihren Titeln und Mitteln und von ihrem Intelligenzquotienten. Dem wird sich der Herr offenbaren, der ihm sein geöffnetes Herz hinhält, dessen Herz brennt, um es mit den Emmausjüngern zu sagen, nach ihm. Brennt wovor? Nicht so sehr von Erkenntnis, sondern von Liebe, denn das Wesen Gottes ist die Liebe, die sich uns leibhaftig zeigt in der Eucharistie, dem Sakrament der Liebe Gottes. Amen.